warum sind die Schmerzen da? Warum bin ich so erschöpft? Warum fühle ich mich, wie ich mich fühle? Warum bin ich eingeschränkt? Ich glaube, die Dunkelziffer ist weitaus mehr Bekanntheit oder einfach die Aufklärung, die ja gerade auch passiert, das Ganze noch mehr vorantreibt. Eigentlich ist der Name vom Grundsatz komplett falsch.
Es ist keine Flüssigkeit, deswegen kann man es nicht wegwickeln oder irgendwie wegmachen. Es sind einfach zu viele Fettzellen und andere Fettzellen. Es geht darum zu wissen, welche Behandlungen gibt es, welche sind sinnvoll und vor allem auch die Perspektive. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Podcast von der Doro-Klinik und von Tina Schwarz. Wir haben heute nämlich einen Kooperationspodcast, zwei Experten zu einem Thema, und zwar zum Thema Lipödem. Es geht darum, Lipödem medizinisch zu verstehen, zu wissen, welche Behandlungen gibt es, welche sind sinnvoll und vor allem auch die Perspektive, was kann man, und das ist Tinas Job, wie kann man Menschen helfen durch Coaching, durch richtige Beratung, was die Themen Ernährung, Bewegung und auch Mindset angeht. Und ich glaube, gemeinsam bieten wir da ein ganz, ganz großes Spektrum für Patientinnen und für Patienten auch, die an Lipödem leiden. Tina, herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich auf die Folge. Das wird sehr, sehr spannend.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen auch von mir auf meinem Kanal beziehungsweise auch auf dem Kanal von der Doro-Klinik. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Er hat eigentlich schon fast alles gesagt. Ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und Lipödem-Coach, habe selbst die Krankheit. Das heißt, ich weiß so ein bisschen auch, wie der Alltag mit Lipödem manchmal sein kann. Und ich freue mich jetzt auf den Austausch, auf die Fragen auch von dem Dr. Doro-Doro. Und Doro-Doro, ja genau.
Dr. Doro. Andreas. Also wir haben gesagt, wir duzen uns. Ich bin
okay,
Andreas,
du bist Tina. Das war mir jetzt nicht klar, weil er vorher gesagt hat,
ganz Dr. Schön. Doro. Genau, Dr. Doro. Das ist bei mir immer ein bisschen kompliziert. Also Andreas macht es einfacher.
Okay,
sehr gut. Also gut. Dann wollen wir uns direkt in medias res stürzen. Auch wieder so ein geschwollener Ausdruck. Also einfach direkt loslegen. Weil Lipödem ist, können wir von uns aus sagen, ich bin gespannt, was du sagst, so weit verbreitet. Wie ist das aus deiner Perspektive?
Definitiv. Tina? Ich glaube, die Dunkelziffer ist weitaus mehr. Man spricht ja von circa 4 Millionen Frauen. Mhm. Ich glaube, dass es inzwischen viel, viel mehr sind. Und ich glaube, dass die Bekanntheit oder einfach die Aufklärung, die ja gerade auch passiert in Sachen Lipödem, das Ganze noch mehr vorantreibt. Man merkt es ja auch in den Physiopraxen, man merkt es vielleicht auch in den Kliniken, dass mehr Anfragen kommen, gerade in Sachen Liposuktion. Und ich finde das einfach super, super wichtig, dass es bekannter wird, dass die Frauen vielleicht auch wissen, warum sind die Schmerzen da? Warum bin ich so erschöpft? Warum fühle ich mich, wie ich mich fühle? Warum bin ich eingeschränkt? Das ist so wichtig.
Das Lustige ist, ich habe vor 20 Jahren, als ich angefangen habe mit Fettaufsaugungen, Patientinnen abgesaugt mit super Ergebnissen, die ich da gar nicht erwartet hätte. Und jetzt weiß ich, die hatten ein Lipödem. Aber damals wusste ich das selber nicht. Und für mich war es einfach, weil viele haben dann gesagt, oh, ich weiß noch, ob ich bei so einem schwierigen Fall absaugen kann. Ich habe es gemacht und habe gemerkt, wow, da entsteht eine wahnsinnige Zufriedenheit. Und dann kam später erst die Diagnose. Und dann ist mir so klar geworden, ah, okay, das ist es.
Ja.
Und es ist einfach kein Ödem, gell? Ein Lipödem.
Nee, eigentlich ist der Name vom Grundsatz komplett falsch, weil man kann es auch nicht einfach wegbandagieren oder weg mit Lymphdrainage wegmachen. Ne? Und das Einzige, was wirklich diese krankhaften Fettzellen ja letzten Endes ja entfernt, muss man ja fast sagen, ist die Liposuktion. Weil das, was man auch abnehmen kann, was ja viele in meinem Coaching auch tun, was auch ich getan habe, ich hatte 110 Kilo, ne? Also man kann schon abnehmen, man kann aber eben das Lipödem selber nicht abnehmen. Also diese krankhaften Fettzellen, die einfach deformiert sind, die was auch immer, was die da anstellen im Körper, die gehen nicht weg. Ne? Aber das gesunde Fett, das kann abgenommen werden.
Haben wir ja gerade auch drüber diskutiert, auch woher kommt das, sind das Hormone oder was auch immer. Ich glaube, was für alle vielleicht nochmal ganz spannend ist, ist, um nochmal Ödem auch zu erklären. Wenn jetzt eine Frau zum Beispiel Brustkrebs hatte und man nimmt oder muss bei ihr die Lymphknoten an den Achseln mit rausnehmen, dann ist das, und dann entsteht ein Stau von Flüssigkeit, wirklich von Wasser im Gewebe. Oder wenn jemand ein zu schwaches Herz hat und er dann dicke Beine kriegt, dann sammelt sich da im Gewebe Flüssigkeit an. Und das ist ein Ödem. Und das kann man wegbandagieren. Das muss man wegbandagieren in solchen Fällen. Auch da geht es nicht ganz weg. Man kann inzwischen auch Lymphgefäße transplantieren. man kann da viel machen, aber das ist wirklich ein Flüssigkeitsstau. Aber beim Lipödem ist das das nicht. Es ist keine Flüssigkeit, deswegen kann man es nicht wegwickeln oder irgendwie wegmachen. Es sind einfach zu viele Fettzellen und andere Fettzellen. Aber unter dem Mikroskop kann man die auch nicht unterscheiden. Gell? Soweit ist die Wissenschaft noch nicht.
Ja.
Und man weiß eben nicht, was bringt die dazu, so zu sein. Viel ist Veranlagung. Was hast du noch für Infos, woher das kommt? Was sind da deine wissenschaftlichen Recherchen?
Gut, ich glaube, so viel gibt es einfach noch nicht, was man darüber sagen kann. Die Hormone werden ja immer wieder auch beschuldigt, vor allem Östrogen. Alles, was in die Geschichte Verhütung, Schwangerschaft, Pubertät fängt es ja bei vielen schon an. Mhm. Wechseljahre, da kriege ich immer wieder auch gesagt und habe auch selber Veränderungen am eigenen Körper gemerkt, dass sich da was verändert. Mhm. Warum, wieso, weshalb und inwiefern man da Einfluss drauf nehmen könnte. Ich glaube, da ist die Wissenschaft einfach immer noch nicht so weit. Und auch die Genetik. Meine Mama ist schlank, die hat wunderschöne Beine, ja, die hat gar nichts mit irgendeinem Lipödem oder mit Übergewicht oder irgendwas in der Form zu tun. Ich weiß nicht, woher das bei mir kommt. Also ich würde jetzt mal behaupten, bei mir ist es nicht genetisch, es sei denn, es ist irgendwo ein, zwei Generationen übersprungen worden. Aber das kann ich natürlich nicht mehr nachforschen.
Das ist immer ganz komplex bei solchen Veranlagungen. Woher kommt das?
Ja.
Es kann auch mal ein Mix von Genen sein, dass es da irgendwie herkommt. Auf jeden Fall, mir ist immer ganz wichtig, dass man Patientinnen auch mitgibt, dass sie ein bisschen die Schuld loswerden können.
Ja.
Weil viele Frauen, die leiden so drunter und glauben, sie machen zu wenig Sport oder es liegt nur an der Ernährung, obwohl Ernährungsumstellung super sinnvoll ist. Und vor allem, wir haben beide gerade drüber uns unterhalten, es gibt da ganz dubiose Hormoncoaches im Internet, die dann irgendwelche Hormongeschichten da anraten. Und es ist einfach so, du hast es am eigenen Leib erspürt, Pille, nicht Pille. Es ist nicht so, dass man da in der jetzigen Zeit hormonell irgendwas beeinflussen kann oder sollte. Erzähl vielleicht nochmal gerade deine Geschichte mit bei dir, mit Pille, ja, nein, was es verändert hat.
Genau, also ich habe 2015 offiziell die Diagnose Lipödem bekommen. Bei mir war es ein Lip- und Lymphödem. Das heißt, ich hatte durch das viele Gewicht natürlich auch Wassereinlagerungen. Ich hatte ein Höchstgewicht von 110 Kilo und damals wurde mir gesagt, ja, abnehmen mit Lipödem, das geht nicht und vielleicht schaffen sie mal noch 5 Kilo oder so. Ansonsten, ja, sie müssen halt damit leben. Und damit wollte ich mich nicht, ich wollte mich damit nicht anfreunden, weil ich habe viele, viele Male schon zuvor 20, 30 Kilo auf und ab. Irgendwie bestand meine ganze Pubertät, mein ganzes Leben aus abnehmen, zunehmen, abnehmen, zunehmen. Und ich dachte mir, okay, das kann nicht sein, nur weil du jetzt eine Diagnose hast, dass du da nicht mehr abnehmen kannst. Und ich habe es dann wirklich geschafft. Ich habe über 35 Kilo abgenommen gehabt und habe dann aufgrund dessen, weil ja auch immer wieder diese hormonelle Geschichte ein Thema war, ja, mich auch überreden lassen, die Pille abzusetzen. Beziehungsweise ich habe sie zuerst gewechselt und habe sie dann abgesetzt. Und dann ist einiges im Körper auch passiert, wo ich gedacht habe, okay, woher kommt das auf einmal plötzlich 5 cm mehr Beinumfang von nichts? Also Gewicht ist auch gleich geblieben. Ich habe damals auch durch die große Gewichtsabnahme meine Arme chirurgisch straffen lassen und auch das Lipödem absaugen lassen.
Genau.
Und da ist dann wirklich der ganze Körper, auch das Hormonsystem offensichtlich ins Wanken gekommen. Und ich kann bis heute auch bei mir nicht sagen, was genau der Auslöser war und welche, wie du gerade gesagt hast, welche ganzen, was da alles mit reinspielt. Das ist super schwer, glaube ich, wirklich safe zu sagen, wenn man es einfach nicht weiß. Man kann nicht in den Körper reinschauen.
Und es gibt auch keine Hormonuntersuchungen, die man jetzt empfehlen könnte, dass man sagen würde, was eben viele tun, was unserer Meinung nach unseriös ist. Lass dein Östrogen bestimmen, lass dein Progesteron bestimmen. Da gibt es keinen Zusammenhang. Das kann man wirklich lassen. Und man kann sich eben, deswegen ist es wichtig, dass Patientinnen, die schon so leiden, nicht auch noch auf Irrwege gebracht werden.
Definitiv, bin ich voll deiner Meinung. Ich weiß nicht, wie oft bei euch Patienten kommen, aber wie erkennst du denn als erstes den Unterschied? Ist das ein Lipödem oder ist die Dame einfach nur übergewichtig? Gibt es da, wo du sagst, da kann ich auf jeden Fall direkt sagen, die hat keine Schuld dran?
Also auch beim Übergewicht ist es ja so, sogar da hast du es ja selber auch bei dir gesehen, gell? Da, auch da ist viel Veranlagung da. Mhm. Und das stimmt wirklich, dass manche Leute einfach viel, viel weniger essen müssen, um zuzunehmen. Nahrung wird ganz anders verwertet, aber trotzdem ist es so, hast du vorher genau richtig gesagt, man kann es schaffen. Mhm. Aber mit herkömmlichen Methoden ist das unglaublich schwer. Weil eben das Mindset, all das, was du anbietest, man braucht die Begleitung, man muss wirklich dranbleiben, sonst meint man, dass man weniger isst und nimmt nicht ab. Vielleicht können wir nachher auch mal auf das Thema Ozempic, Mounjaro, Wegovy eingehen, was das da bringen kann. Aber du hast mich jetzt gefragt, wie es ist, woran wir es erkennen, woran ich es erkenne. Ein großes Thema ist natürlich die Dysproportion. Wenn so die ganz, ganz typische Lipödem-Patientin, die klassische, kommt und hat einfach echt richtig breite Beine und dann eine Wespentaille und oben gar nichts mehr und ist oben ganz zierlich. Und die Frauen, habe ich gesehen, die haben den größten Leidensdruck auch, was das Aussehen angeht, weil das passt einfach nicht zusammen. Und das sieht dann im Bikini auch gar nicht schön aus. Mhm. Und da geht es viel um die Wiederherstellung der Proportion. Ja. Die haben aber auch häufig Schmerzen, weil natürlich dann an den Beinen durch die große Masse, das zieht, das ist schwer. Da leiden die sehr drunter. Aber es gibt auch proportionierte Lipödem-Patientinnen, die eben auch an den Armen, auch an den Beinen es überall so ein bisschen haben. Und ich glaube, es gibt gar keine klare Abgrenzung zwischen Übergewicht und Lipödem. Oder wie würdest du das ausdrücken?
Ja, ich sag mal so, klar, man sieht schon, ob jemand noch zusätzlich übergewichtig ist. Also wenn ich jetzt zurückdenke an meine 110 Kilo, klar, ich hatte nie viel Bauch. Bei mir war wirklich viel am Po und an den Schenkeln und auch an den Oberarmen. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, ah, ich habe ein Lipödem und ich habe aber, weiß was ich, auch noch einen riesengroßen Bauchumfang, wo ich ganz klar auch sagen kann, das kann weg, das können wir abnehmen und das erreiche ich ja auch mit den Frauen, die zu mir kommen. Mhm. Für mich ist immer ganz arg wichtig, dass die Frauen zu sich selber auch ehrlich sind. Dass jemand, der mit 120 Kilo kommt, und ich meine, irgendwo ist ja auch eine Grenze, was die OPs angeht, dass man einfach sagt, hey, schau mal, dass du in ein Gewicht kommst, wo man wirklich auch ein gutes Ergebnis nachher erwarten kann, weil das hat ja der Arzt letzten Endes auch. Der will ja nicht nur ein optisch gutes Ergebnis, in Anführungsstrichen, sondern der will auch die Beschwerden nehmen. Also ich finde, und da bin ich voll und ganz der Meinung, ist klar, behaupten immer noch viele und sagen, ja, beim Lipödem geht's nur um die Beschwerden. Ich für meinen Teil habe noch nie eine Frau, auch nicht im Coaching gehabt, der es egal war, wie sie aussieht. Ja. Keine Frau möchte ausschauen wie ein Unfall, sage ich immer. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass Ärzte auch auf die Ästhetik ein Stück weit Rücksicht nehmen und dass das nachher wieder einigermaßen zueinander passt. Und deswegen gerade das Thema Abnehmen ist unfassbar wichtig, die Basis zu haben, erstmal wirklich alles getan zu haben, was in meiner Macht steht, um das gesunde Fett loszuwerden. Und dann kann man mit einer Operation wirklich diese kranken Fettzellen absaugen. Ja. Und dann hat man normalerweise auch ein gutes Ergebnis und kann dann unter Umständen, so wie ich es ja auch abmachen lassen, noch eine Hautstraffung oder irgendwas machen, um dann einfach ein vernünftiges Ergebnis auch zu haben. Ja.
Du hast jetzt viele ganz, ganz wahre Sachen gesagt. Und zwar zum einen, man muss wirklich sehr ehrlich sein. Denn es bringt sowohl bei dir als Coach, als auch bei uns als Ärzte nichts, wenn man zu den Leuten nicht ehrlich ist und manchmal auch knallhart ehrlich. Denn das Abnehmen ist wirklich wichtig. Also bei den Leuten, die übergewichtig sind, und man kann das nicht durch Absaugen allein lösen. Wir haben vorher darüber geredet, auch über die Umverteilung, dass eben, wenn man sehr, sehr viel absaugt, aufgrund von Lipödem, auch an vielen Körperstellen, und dann wieder zunimmt, dann geht das woanders hin. Und dann geht das an Stellen, die manchmal gut sind. Manche Frauen freuen sich dann, größere Brüste zu kriegen. Andere finden es dann irgendwann zu viel. Ja. Aber es kann auch mehr im Gesicht werden, an den Armen, an Stellen, die man nicht so möchte.
Ja.
Und deswegen ist es nicht das, immer, immer mehr abzusaugen, weil irgendwann geht es dann in das viszerale Fett, in den Bauch rein, wo man auch gar nicht absaugen kann.
Ja.
Deswegen braucht man auf jeden Fall beide Approaches. Und deswegen freue ich mich so über den Podcast mit dir, weil ich das so wichtig finde, denn das können wir nicht leisten. Mhm. Das Coaching für die Patientinnen da zu sein, dass sie da auch bei der Stange bleiben.
Ja, und ich finde auch, es gehört beides zusammen, definitiv. Also es gibt nicht nur den einen oder den anderen Weg. Natürlich kann man niemanden überreden, eine Operation zu machen. Es gibt natürlich auch Frauen, die sagen, nee, kommt für mich gar nicht in Frage. Ich hatte auch schon Frauen im Coaching, die am Anfang gesagt haben, nee, ich will erstmal nur 20, 30 Kilo abnehmen. Ah, nein, nein, bloß nicht. Keine OP, keine OP. Ich habe zu viel Angst davor. Und die dann aber irgendwann doch nach diesen 30 Kilo hergehen und sagen, aber jetzt möchte ich dieses letzte bisschen, was da sich so hartnäckig hält und was mir immer noch Beschwerden verursacht. Ne? Wir dürfen die Beschwerden nicht vergessen. Dieses schwere Gefühl, dieses Ziehen, dieses Zerren, auch die... Ich kann mich noch an meine Arme erinnern, wo ich so viel abgenommen habe. Ich hatte ja auch Kompressionen an den Armen, weil wenn ich joggen gegangen bin, dann hat mich mein Schwabbel auf gut Deutsch einfach überholt. Bei jedem Mal, wo ich den Arm vor und zurückgenommen habe. Und dieses Reißen an der Haut, das hat mir unfassbar wehgetan. Es war die Hölle. Und dann ist ja auch irgendwo klar, dass man dann nicht mehr so gern Sport macht, wenn man eigentlich weiß, man, es tut einem gut, aber man hat diese Schmerzen, weil eben dieses Gewebe immer noch wehtut und einfach nicht weggeht.
Vielleicht kann man es so ein bisschen grob einteilen. Es gibt die Patientinnen, wo, und ich sage jetzt meistens Patientinnen, weil es sind zu einem sehr großen Anteil Frauen, gibt aber auch Männer, wo Normalgewicht da ist und wo es wirklich hauptsächlich die Fettabsaugung braucht. In den meisten Fällen ist es aber so, dass es eine Kombination ist. Das ist eher selten, dass dann ganz gezielt auch nur einzelne Körperregionen, das sind die Schmerzen, die so überproportional groß sind. Aber meistens ist schon eine Kombi, dass man eben schauen muss mit Sport. Und du hattest jetzt gerade gesagt, dass so beides ist wichtig. Und das finde ich, unterschreibe ich 100% so, was, wovon ich auf jeden Fall abrate, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, ist das ganze Zeug mit dem, was die Krankenkasse früher bezahlt hat. Das ganze Lymphdrainage, irgendwie wegwickeln, Kompressionswäsche, das ist echt für die Katz, aus meiner Sicht. Wie siehst du es? Es sei denn, es ist wirklich ein Ödem dabei.
Genau, genau. Also, wenn jemand ein bestehendes Lymphödem mit dabei hat, bei mir war das aufgrund vom Übergewicht einfach der Fall, dann macht das vielleicht schon Sinn. Wenn man ein reines Lipödem hat, ich habe das auch jahrelang gemacht. Ich war am Anfang zweimal die Woche, dann war ich noch einmal die Woche, dann war es irgendwann mal alle zwei Wochen. Und irgendwann war ich wieder bei meinem Facharzt und hat gesagt, weißt du, Tina, du trägst die Kompression, die ich übrigens immer noch trage, ne? du trägst die Kompression, du machst Sport, du schaust auf deine Ernährung, du achtest auf alles. Du hast so viel abgenommen. Ganz ehrlich, was bringt dir die Lymphdrainage? Nimm doch die Zeit und investier sie in was, was dir in deinem Körper, deiner Gesundheit gut tut. Also sprich, vielleicht noch mal mehr in Sport oder in was auch immer. Ne? Einfach was, was mir gut tut. Und dann war ich auch erstmal geschockt und dachte mir, um Gottes Willen, jetzt nimmt mir das weg. Und dann waren meine Beine wieder schlimmer und dann nehme ich vielleicht wieder zu. Natürlich kriegt man erstmal Panik, wenn man das so viele Jahre so eben gemacht bekommen hat. Und ich habe mich darauf eingelassen und dann gesagt, okay, wenn es schlimmer wird, dann steige ich ihm aufs Dach. Das waren tatsächlich meine Worte. Und ich habe keine Verschlimmerung deswegen bekommen. Ne? Also ich trage regelmäßig meine Kompression inzwischen auch einfach an Tagen, wo ich einfach merke, sie tut mir gut. Es ist genauso wie bei der Lymphdrainage ein Hilfsmittel. Und es ist wie bei einer Schuheinlage oder bei sonst irgendwelchen Geschichten. Man muss es nicht, aber wenn es einem gut tut, ist es ein Hilfsmittel und dann darf man es auch annehmen und nutzen. Ja. So sehe ich das.
Das stimmt. Was nur wichtig ist, ist, es ist keine ursächliche und keine Therapie, die längerfristig was bewirkt. Nee. Es ist wie ein Ausmelken vom Gewebe.
Genau. Also am Anfang kann es sinnvoll sein, ja.
Genau, genau.
Wenn man wirklich noch Wasser in den Beinen hat, also ich meine, gerade am Anfang war ich auch auf einer Entstauungsreha, einer Entstauungskur. Und da ist auch ein bisschen, man sieht es ja an den Messungen, da ist auch ein bisschen Flüssigkeit aus dem Gewebe raus. Und dann hat man regelmäßig die Kompression getragen, aber dann hat sich auch wirklich nicht mehr viel getan. Also zumindest nicht, was die Wassereinlagerung angeht.
Das ist ich habe es gerade schon ganz kurz angerissen. Witzigerweise, solche Sachen werden dann oft von den Krankenkassen übernommen. Und da entstehen dann in der Summe manchmal mehr Kosten über die Jahre, als wenn man gleich eine Fettabsaugung bezahlen würde.
Ja.
Das ist verrückt. Wie siehst du es jetzt auch mit den neuen gesetzlichen Richtlinien? Fettabsaugung, Krankenkasse, wo geht da der Trend hin? Glaubst du, dass jemals die Krankenkasse wirklich was Sinnvolles bezahlen wird?
Also ich habe mich ja auch schon mit einigen Ärzten darüber unterhalten und wenn wir ehrlich sind, ich weiß nicht, inwiefern du das mitkriegst, wie die kassenärztlichen Ärzte arbeiten dürfen können. die dürfen ja auch nur eine bestimmte Menge rausholen, eine bestimmte Zeit arbeiten, kriegen nur einen bestimmten Satz vergütet. Und dass dann natürlich nachher, keine Ahnung, ich habe neulich mit einer gesprochen, die hat 18 Operationen, hätte die angesetzt bekommen. Und jede Operation in Vollnarkose, dann denke ich mir, ist das gesund? Also ist das gesund für den Körper? Ist das gesund für die Zukunft, sowas machen zu lassen? Also ich weiß nicht, wohin die Richtung geht. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr viele Frauen im Moment im Coaching, die sind schon operiert, teilweise 10 Jahre, 20 Jahre, manche aber auch erst vor 2, 3 Jahren. Mhm. Und die sind ja nicht bei mir im Coaching, weil es ihnen gut geht, weil sie sagen, juhu, ich habe alles richtig gemacht, sondern weil sie unzufrieden sind. Mhm. Nicht jetzt wegen der OP, sondern einfach, weil vielleicht auch vorher die Basis nicht richtig war, dass sie sich einfach zu schnell entschieden haben, ohne vorher zu hinterfragen, welche Stellschrauben muss ich denn noch drehen? Bin ich überhaupt richtig aufgestellt mit Ernährung und Co.? Also ich sehe es sehr skeptisch und ich habe so ein bisschen Angst vor diesen vielen, vielen OPs, die da oftmals auch angesetzt werden müssen, gerade bei jemand in einem höheren Stadium. Man spricht ja nicht mehr von Stadien, aber wenn jemand wirklich ein sehr ausgeprägtes Lipödem hat, dann ist es ja mit einer OP oftmals nicht getan. Ich gehe mal davon aus, ihr werdet da auch sicher 2, 3, vielleicht 4 OPs ansetzen, wenn wirklich eine massive Disproportion da ist, oder?
Ja, das ist spannend. Das sind auch wieder 2 spannende Themen. Einmal, wie viel kann man, soll man auf einmal absaugen, wie viel OPs braucht. Und mit den Krankenkassen, ich sehe es auch so. Das Prinzip ist einfach das, wenn die Krankenkasse sagt, wir bezahlen das, dann heißt es noch lange nicht, dass sie bei einem vernünftigen Arzt eine vernünftige Behandlung bezahlen.
Ja.
Weil die zahlen dann für eine OP, keine Ahnung, 1500 Euro oder irgendwelche lächerlichen Beträge, für die kein Mensch, der vernünftig Lipödem behandeln kann, arbeiten würde, weil das einfach die Kosten gar nicht deckt.
Ja.
Das ist ähnlich mit Nasenkorrekturen oder Lidstraffungen. Die will man, also die meisten Korrekturen, die wir nach solchen OPs haben, sind von Patienten, die es auf Kasse haben machen lassen, weil das Ärzte sind, die üben an Patienten für wenig Geld auf Kasse. Mhm. Und das kann nie gut sein. Und das ist leider so, dass das eine komplette Farce ist, dass der Gesetzgeber sagt, er zahlt, weil sie zahlen nicht die Kosten, die bei einer vernünftigen Behandlung auftreten. Und das werden sie auch nie machen, da bin ich sicher. Und deswegen,
da bin ich auch der Meinung, ja.
Da kann man ehrlich sagen, gucken, wo es richtig ist, gucken bei jemandem, der auch spezialisiert ist auf Lipödem, und dann kann man da Vertrauen fassen und muss das leider selber bezahlen.
Ja, ich bin da voll und ganz der Meinung, weil es gibt leider nicht viele Ärzte, die sich damit wirklich, wirklich gut auskennen und die das schon öfter gemacht haben. Und dafür gibt es die Spezialkliniken, die das wirklich, keine Ahnung, wie viele Jahre machen oder die wirklich auch Ärzte im Team haben, die das schon öfters gemacht haben und nicht nur einmal im Jahr oder so.
Also öfters heißt mindestens 100 Mal.
Mehrere 100 Male, genau, dass man wirklich weiß, okay, was tut man da überhaupt, und nicht eben Versuchskaninchen dann zu sein. Ich glaube, das trifft es ganz gut, bin ich auch der Meinung. Und ich habe ja auch damals lange gesucht, gerade auch wegen der Armstraffung, jemanden zu finden, der das machen kann und wo man dann auch wirklich zufrieden ist. Es ist echt manchmal sehr, sehr schwierig. Und klar, man muss sich wohlfühlen in der Klinik, aber es gibt auch nach den Liposuktionen ja keine Garantie, auch nicht, wenn ich es in der Privatklinik machen lasse, dass ich schmerzfrei bin. Ne? Das ist ja wie das Nächste, wo man sich dann vielleicht als Patient ärgert und sagt, boah, jetzt habe ich keine Ahnung, wie viel 1000 Euro Kredit aufgenommen, habe extra eine Privatklinik mir gesucht und bin trotzdem nicht schmerzfrei. Die Garantie kann er mir leider geben oder keiner geben. Und das macht es, glaube ich, einfach unfassbar schwer für die Patienten auch zum Entscheiden.
Ja, Da merkt man, glaube ich, auch ein bisschen dran, wie ehrlich man beraten wird, wenn einem das Blaue vom Himmel versprochen wird. Und dann kann das auch nicht gut sein. Wirklich skeptisch sein, weil eine einzige OP auf einmal ist sehr unrealistisch, es sei denn, es ist ein sehr begrenztes Lipödem. 18 OPs sind Quatsch. Was wäre deine Erfahrung jetzt von deinen Coaches, wie viele OPs so in der Regel bei guten Behandlungen vorkommen?
Also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, aber die meisten haben 2, vielleicht 3 OPs.
Hätte ich jetzt auch.
Wie gesagt, kommt drauf an, wie viel wirklich da ist, was weg muss. Und ob die Arme noch mit dazu gemacht werden, auch da macht ja auch wieder jeder Arzt anders. Der eine saugt den kompletten Arm, der andere saugt nur den Oberarm. Mhm. Ich glaube, da muss man sich auch ganz, ganz gut erkundigen und auch als Arzt ein gutes Auge dafür haben und dem Patienten auch erklären können, okay, warum macht es Sinn, vielleicht jetzt mal nur die Oberschenkel zu machen und dann einfach mal die Waden zu beobachten, zu gucken, bleiben die so und ist da nichts und kommt vielleicht auch nichts oder ist wirklich das ganze Bein einmal dran, ne? Ja. Und vielleicht vorne, hinten, ich weiß nicht, wie ihr arbeitet, aber das, ich glaube, da hat jeder seinen Erfahrungswert und ich finde, darauf muss man sich auch als Patient verlassen.
Man kann es auch individuell abstimmen. Also ich habe es jetzt neulich mit einem Kollegen auch besprochen bei einer Patientin. Man kann schon ein ganzes Bein absaugen, aber danach hat man halt echt lange Schwellungen. Mhm. Und gerade wenn man, was du jetzt ansprichst, vorne und hinten, also ringsrum absaugt, dann ist halt überall schon erstmal der Lymphabfluss durch die Schwellung gestört. Mhm. Und danach, das dauert einfach länger, bis die Schwellung weg ist. Kann sinnvoll sein, dafür hat man dann keine zweite OP. Das muss man sehr, sehr gut individuell abstimmen, ob man dann auch so lange ausfallen will.
Ja. Ja, also die Schmerzen danach, die muss man auch aushalten können. Ne? Also es geht auch auf den Kreislauf und
ist auch so unterschiedlich.
Nichts, was man eigentlich jetzt mal schnell so nebenbei macht und sagt, ich nehme mal kurz eine Woche Urlaub und danach ist alles fein. Aber du sagst, es ist unterschiedlich.
Ja, es ist unterschiedlich. Ich habe mit dem Kollegen auch drüber gesprochen, habe mich an eine Patientin erinnert in Ulm, auch eine Dame, die war damals Mitte 50 und die hat nach einer wirklich ausgeprägten Absaugung an den Oberschenkeln außen am nächsten Tag Tennis gespielt. Und das ist wirklich, das gibt's auch. Wichtig ist halt, dass man echt super, super sanft absaugt. Welche Methoden favorisierst du oder was hast du so gehört von deiner Sicht aus, wo die Patienten die besten Erfahrungen gemacht haben?
Also ganz früher bin ich der Meinung oder habe ich, wo ich damals nach OP-Möglichkeiten gesucht habe, waren alle auf dieser Wasserstrahlmethode, auf der Wahlmethode unterwegs. Mhm. Inzwischen habe ich so das Gefühl, geht's Richtung Vibrationstechnik, Richtung PAL. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Ich bin nicht in dem Operationsgeschehen so tief drin. Aber für mich macht diese trockene Absaugung, in Anführungsstrichen, rein also wenn man sich so vorstellt, mehr Sinn, als wenn ich das ganze Bein vollschwemme und dann gar nicht mehr sehe, wo muss ich eigentlich noch hin. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern der Operateur da noch einen Überblick behält, aber ich denke mir dann ganz oft, wenn das zu viel ist, dass man dann vielleicht auch gar nicht mehr so richtig sieht und das Bein nachher krumm und bucklig wird, in meinen Worten gesagt, weil so ein bisschen in der Richtung habe ich eben auch erfahren und bei mir wurde, glaube ich, auch viel mit Wahl gemacht und ich weiß es nicht, ob das vielleicht damit was zu tun hat oder ob es am Operateur selber liegt, dass man links, rechts vielleicht nochmal, klar, dass nicht alles komplett identisch nachher ist.
Soll ich da nochmal ein bisschen was dazu sagen?
Ja, gerne.
Das ist,
was bevorzugst du dir?
Genau, also eben, es ist nicht so einfach. Und zwar, wir haben bei uns Wasserstrahlenassistierte, machen aber vor allem zu einem großen Teil Vibrationen. Mhm. Vibration, aber ja auch Intumeszenz. Das heißt, das Bein ist schon infiltriert und wird abgesaugt. Beides ist gut, weil beides keine Erhitzung drin hat und dadurch keine Gewebeschädigung. Mhm. Was ich sehr kritisch sehe, ist Ultraschall. Weil Ultraschall doch im Gewebe mehr Zerstörung macht und mehr Schädigung. Mhm. Und gerade bei so sensiblem Gewebe mit so riesigen Absaugvolumina, da ist das ganz, ganz riskant. Deswegen muss man da aufpassen. Das normale Absaugen, also einfach manuell saugen mit der Kanüle, das ist bei den großen Absaugungen oft für den Chirurgen furchtbar anstrengend. Und dann das Risiko, dass er dann nach einer Zeit einfach nicht mehr kann und dann nachlässiger wird und dass dann nicht so viel abgesaugt wird. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, die man total unterschätzt und die, wo ich selber es manchmal nicht glauben kann, wie schlecht das gemacht wird, ist, wenn der Patient nicht gedreht wird. Weil zum Beispiel jetzt bei Oberschenkel innen oder Oberschenkel außen, das kannst du nicht absaugen, wenn der Patient so auf dem Rücken liegt. Ja, weil dann liegt er ja auf seinem Hintern und dann quetscht das raus und da kannst du keine schöne Silhouette saugen. Mhm. Und ich war mehrfach schon bei Chirurgen hospitieren und zuschauen und die lassen den Patienten einfach auf dem Rücken liegen und saugen dann das ganze Bein. Mhm. Und also das geht nicht, das kann nicht sein. Man muss wirklich den Patienten richtig lagern. Wir haben spezielle Kissen zum Beispiel, die man dann zwischen die Beine legt, dass auch das Bein ganz gerade verläuft, weil sonst drückt hier den Hüftknochen raus Und wenn man das nicht sieht, dann verstärkt man die Hip-Dips sogar noch. Mhm, weil dann saugt man genau da noch zu viel ab, wo die Hip-Dips sind. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die zusätzlich ist und die natürlich auch wieder Zeit kostet. Den Patienten richtig zu lagern, dann muss man nochmal neu desinfizieren und so. Das macht es viel aufwendiger, aber man kriegt nur so gute Ergebnisse. Und da sieht man schon, wenn jemand so schnell mal eben was machen will, ist das schwierig. Und was auch noch eine Erfahrung von uns ist, ich mache selber jetzt schon seit 20 Jahren eben Fettabsaugung. Und ich habe wirklich schon viele, viele Tausend gemacht. Und ich habe alle Methoden an Tumeszenz, Lokalanästhesie, alle Varianten von Dämmerschlaf ausprobiert. Und ich muss sagen, zusammenfassend, am besten ist es in Vollnarkose.
Okay.
Ich muss es wirklich sagen, weil du kommst bei fast allen Patienten zu einem Punkt, wo es dann so weh tut, trotz starker Schmerzmedikamente, dass du dann nicht mehr perfekt fertig saugen kannst. Und dann jammert der Patient rum, wird zappelig. Und das geht, wenn man jetzt nur Reiterhosen macht oder nur ein kleines Bäuchle, dann geht das. Aber wenn man das ganze Bein macht, gerade bei Lipödem, würde ich sagen, das muss in Vollnarkose sein. Das macht es natürlich wieder teurer. Man muss den Anästhesisten bezahlen. Aber ich habe es so oft erlebt, dass dann einfach der Patient irgendwann Schmerzen hat und viele Patienten kommen zu uns und sagen, ja, so richtig viel ging dann doch nicht raus. Ich weiß nicht, was da dein Feedback ist, was du da gehört hast.
Also ich würde es wahrscheinlich niemals im Dämmerschlaf machen lassen wollen, weil ich das gar nicht mitkriegen will. Ich finde es immer spannend, so von anderen Ärzten so Videos zu sehen, wo die dann wirklich mit dem Patienten noch irgendwie Späßle machen oder was. Kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen. Für mich war ganz klar, ich will nichts mitkriegen. Ich will einfach schlafen und ich wache wieder auf und alles ist gut. Bei mir wurde komplett hinten, komplett vorne gemacht. Also nichts links, rechts, außen, innen. Machen auch viele. Keine Ahnung, was jetzt da wiederum besser ist und was nicht. Aber also für mich wird es nicht gehen. Ich bin auch Team Vollnarkose. Klar, es ist für mich oder für meinen Kreislauf war es immer eine krasse Belastung. Also ich musste immer zwei Nächte da bleiben, weil mein Körper einfach nicht aufstehen wollte. Egal, was ich gemacht habe, egal. Und ich mache viel Sport. Ich habe eine super krasse Heilung, obwohl ich Diabetes Typ 1 habe. Also bei mir kann man wirklich zuschauen. Ich hatte nie danach Probleme, aber mein Kreislauf hat bei jeder Liposuktion, bei jeder Vollnarkose zu mir gesagt, nee Mädel, du bleibst noch mal einen Tag im Bett und am nächsten Tag können wir es mal probieren. Und das war echt ärgerlich, weil du hast null Macht. Du bist aufstehen, bist eigentlich fit und dann zieht es dir gerade der Stecker und du denkst, das gibt's doch nicht, ich will doch eigentlich nur aufstehen.
Ja, einfach vom Kreislauf her,
Es ging nicht, ne? Also es war bei mir echt krass.
Aber das sind auch, es ist schon eine Belastung für dich. Das muss man echt sagen. Du hast die Wundheilung angesprochen. Es ist halt auch eine riesen Wundfläche. Genau. Und deswegen darf man es auch nicht unterschätzen, wenn man jetzt dann doch viele Regionen hat, weil dann ist das einfach für den Gesamtkörper echt eine Belastung, egal wie man es macht. Und die Belastung kommt nicht durch die Vollnarkose. Viele Leute denken, ja, die Narkose ist so schlimm. Aber das ist nicht die Narkose. Das
sicher ist, klar, natürlich. Das und auch halt das ganze Zeug, was der Körper verschaffen muss und die Medikamente. Ich denke, das hängt alles mit allem zusammen, klar.
Es ist vielleicht daher so, dass die Dämmerschlaf oder die Sache nur in lokaler Betäubung, dass die halt in der Regel auch kleiner sind, weil man dann eben nicht so lang saugen kann. Und wahrscheinlich werden die dann als auch entspannt erlebt, aber häufig mit Unzufriedenheit, weil da nicht genug abgesaugt worden ist.
Also ich weiß von vielen, dass die dann wirklich danach quasi schon wieder nach Hause gehen können. Ne?
Genau.
Also die werden vormittags operiert und am Abend heißt es dann, sie dürfen nach Hause. Kann auch gut sein, ja, um Gottes Willen. Ist immer schön, wenn man im eigenen Bett liegt, finde ich, als im Krankenhaus. Man muss eben einfach gucken, wie reagiert der Körper und wie viel muss da rausgesaugt werden, wie kann man raussaugen. Und wie du sagst, ich glaube, man kann in Vollnarkose einfach anders und vielleicht auch ruhiger als Arzt ruhiger schaffen. Also wie gesagt, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, da irgendwelche Gespräche mitzukriegen. Das reicht schon, wenn der Anästhesist dann irgendwas nochmal mit dir bespricht und dann willst antworten und dann geht nichts mehr. Das ist schon immer, wo du weißt, okay, jetzt sind gleich die Lichter aus.
Ja, aber vor allem bei den Patienten ist es am Anfang oft, kriegt man das ganz locker hin. Und wenn es jetzt zum Beispiel nur Oberarme sind oder jetzt nur ein Kinn zum Beispiel, das kann man gut in lokaler Betäubung absaugen. Oder auch Männerbrüste, jetzt Gynäkomastie, geht easy. Aber einmal, man kann, also die Lokalanästhesie-Wirkung ist so unterschiedlich. Man hört das ja auch manchmal bei Zahnpatienten. Die einen sagen, boah, alles hat geschlafen, ich habe nichts gespürt, es waren nur 3 Tage später taub, so etwa. Und andere sagen, oh, der Zahnarzt musste 4-mal nachspritzen, weil das Mittel schneller abgebaut wird. Und ich habe selber schon sicher 7, 8 verschiedene Lokalanästhetika in verschiedenen Mischungen ausprobiert, weil ich immer gedacht habe, Mensch, das muss doch irgendwie gehen.
Ja.
Aber es geht nicht. Es kommt wirklich bei sehr vielen Menschen, irgendwann danach tut es einfach viel zu arg weh. Und man muss auch sagen, man muss deswegen, wenn man es in lokaler Betäubung macht oder in Dämmerschlaf nur, deutlich höhere Konzentrationen geben an den Lokalanästhetika. In der Vollnarkose braucht man ja die gar nicht so, weil ja die Narkose wirkt. Und dadurch hat man für später viel mehr Medikamentenbelastung, wenn man es nicht in Vollnarkose macht. Und das sind dann Sachen, die können auf den Kreislauf noch mehr gehen und einfach auch so wirklich den Körper belasten.
Ja. Ja, ist mega interessant, gell? Ja, voll, total. Und es ist ja auch gut so, dass man so viele Möglichkeiten hat, wenn man dann natürlich auch als Arzt vielleicht einfach entscheiden kann, okay, mit welcher Methode fühle ich mich zum einen am wohlsten und was passt vielleicht auch ein Stück weit zum Patienten, gerade wenn man schon viele Sachen ausprobiert hat. Das ist ja super wichtig. Ich meine, das kann ja ein ganz junger Arzt, der vielleicht noch gar nicht so viel Erfahrung hat, ja gar nicht leisten. Ja.
Ja, das stimmt. Und das ist genau das, was wir vorher gesagt haben. Das ist eigentlich 100-mal ist nichts. Das ist, ich habe nach meiner 1000. Fettabsaugung noch dazugelernt und noch Sachen anders gemacht wieder. Bei uns ist halt so, wir sind auch ein großes Team, deswegen tauschen wir uns da sehr aus. Der eine Kollege kommt aus einer Klinik, hat eben das Wasserstrahlgerät mitgebracht, weil er das für sich als gut erlebt hat. Ich habe schon immer mit dem Vibration, also mit dem Microair gearbeitet und dann tauscht man sich natürlich aus. Und das ist wie bei dir auch mit den vielen kleinen Tricks sicher, welche Ernährung, welche Art von Sport, wie oft.
Ja.
Das ist ja auch ein Riesenthema. Vielleicht magst du mal so einen Überblick geben, was so deine Guideline ist, in dem einmal, eigentlich ist es ja fast egal, ob vor oder nach der OP. Gell? Es ist ja immer die Betreuung, worauf Patienten achten. Und ich finde das so spannend, weil du gesagt hast, Mindset. Denn es ist ja eben wirklich dass man dranbleiben muss. Und wenn man das nicht hat, dann sind das so wie, wir sind gerade noch im Januar, gell? Aber man kennt das, gute Vorsätze fürs neue Jahr und die sind dann wieder weg.
Genau. Aber
die Patientinnen brauchen ja was Dauerhaftes und deswegen brauchen sie jemanden wie dich, der sie in vielen Fällen dann bei der Stange hält. Erzähl mal.
Ist schön, wenn jemand sowas auf jeden Fall anbietet, wie ich es anbiete, weil ich hätte mir jemanden gewünscht damals, der mich so ein bisschen an die Hand genommen hätte. Ich habe damals jedes Fettnäpfchen mitgenommen, sei es die Ernährung, sei es die Bewegung, auch bis ich dann mal die passende Kompression hatte, bis ich wusste, welcher Arzt, auch mit der Lymphdrainage, macht ja auch jede Physiopraxis wieder ein bisschen anders. Ich habe da wirklich selber ganz, ganz viele Erfahrungen schon sammeln müssen zum Teil, ob ich wollte oder nicht. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch da, ähnlich wie ihr das auch macht, in einem Erstgespräch wirklich abzufragen, wo möchte die Person hin, was ist realisierbar, was machen wir überhaupt, was können wir machen, was wünscht sich die Person auch. Deswegen gibt es bei mir auch immer so ein kurzes Kennenlerngespräch, um einfach herauszufinden, passt es überhaupt zusammen. Es passiert auch häufig, dass ich ganz, ganz junge Frauen habe, die sich wünschen, dass ich sie vom Lipödem heile, wo ich sage, das geht leider nicht. Oder schon sehr schlanke Frauen, die sagen, ich möchte noch mal 10 Kilo abnehmen. Dann sage ich halt auch, das, was bei dir dran ist, ist halt eine kranke Fettverteilungsstörung. Die kriegen wir nicht weg, auch nicht, wenn du noch so viel Sport und Diäten und Co. machst. Auch ich schaffe das nicht.
Ja.
Bei denen rate ich dann wirklich, sich an der Klinik vorzustellen, zu sagen, hey, lass mal schauen. Aber grundsätzlich ist die Ernährung ein großer Punkt, definitiv, weil eben auch da überall hört man was anderes. Jeder sagt einem was anderes. Der Arzt sagt dies, die Physiofrau sagt dies, Dann sagt der Nachbar wieder was anderes. Und mir ist ganz wichtig, da ich selber aus dem emotionalen oder aus der Essstörungsgeschichte, ich habe eine essgestörte Vergangenheit sozusagen. Und für mich ist ganz wichtig, dass auch das Thema emotionales Essen, also sprich, warum esse ich vielleicht zu viel? Welche Dinge, deswegen auch das Mindset, welche Dinge belasten mich psychisch auch? Ist es wirklich was, wo man vielleicht dran arbeiten kann, damit einfach wieder eine gewisse Lockerheit auch in Sachen Ernährung wieder entsteht? Weil viele Frauen wirklich in diesem extremen Diätdenken gefangen sind mit Verboten, über Verzicht, über Shakes und Pillchen und keine Ahnung was, wo ich sage, das ist alles nichts Langfristiges. Man muss ja auch irgendwo noch ein Stück Freude am Leben haben. Und wenn man sich nur noch von grünen Smoothies ernährt, ich glaube, wir wären alle nicht mehr zu ertragen, wenn wir das mal eine Woche machen würden. Also sprich, Ernährung ist mein Hauptgebiet eigentlich auch. Dann die Bewegung. Wir haben jeden Tag ein anderes Live-Workout. Ich mache das komplett online. Das heißt, die Frauen haben jeden Tag eine Stunde Live-Training mit entweder mir oder jemand aus meinem Team. Ich habe auch Frauen bei mir als Trainerinnen, die selber alle ein Lipödem haben. Das heißt, wir sind wirklich ein reines Lipödem-Coaching von Frauen mit Lipödem für Frauen mit Lipödem. Und da bin ich unfassbar stolz drauf, weil wir uns alle blind verstehen. Also wir wissen einfach, wie es ist, auch bei der Bewegung. Manche Übungen gehen halt dann doch nicht so einfach, weil es weh tut. Gerade hier so die Außenseite, wo viele nicht seitlich liegen können, weil einfach Schmerzen da sind. Wir haben einmal in der Woche auch einen Gruppencall, damit die Frauen, die im Coaching sind, auch die Möglichkeit haben, sich mit anderen auszutauschen, was auch sehr wertvoll ist. Ich habe eine Psychologin mit im Team, die auch nochmal zusätzlich das Thema Mindset und emotionales Essen nochmal von anderen Seiten vielleicht auch durchleuchtet. Und eigentlich ist von Montag bis Freitag, bis Samstag eigentlich, Samstagmorgen haben wir noch ein Workout, immer Programm. Ich bin immer erreichbar. Ich bin über WhatsApp immer erreichbar. Die Frauen arbeiten hauptsächlich mit mir, 1:1. Und es macht unfassbar viel Spaß, wenn man einfach sieht, wie viel Druck von den Frauen abfällt, einfach in Sachen eben dieses Schuld. Ich habe da Schuld, ich habe hier Schuld, ich mache das falsch. Und wenn sie dann einfach so ein bisschen den Weg aufgezeigt kriegen, wie es werden kann, und je nachdem, ob sie dann danach auch eine Liposuktion wollen oder nicht, dass man dann sagt, okay, wir bereiten uns da gut drauf vor, dass du danach auch mit einem guten Gewissen, mit einem gesunden Körper auch in die Liposuktion gehen kannst. Das ist das Beste, was passieren kann. Ja, da freue ich mich unfassbar drüber.
Ja. Ich glaube, das sind so viele Themen. Gell? Das ist einmal, dass doch da draußen viele Fehlinformationen kursieren, viele Patientinnen sehr alleingelassen sind mit genau den Themen. Und das dann eben auch bei, also ich habe es auch schon erlebt, Patientinnen, die dann viel zu viel Sport machen und dann total frustriert sind, weil mit Sport allein kriegt man es nicht weg und mit Ernährung allein auch nicht. Ja. Und deswegen ist es die gute Mischung, genau wie du es gesagt hast, aber es auch nicht übertreiben. Weder mit der Ernährung, dass man nur Green Smoothies dann zu sich nimmt oder dann wie verrückt Marathon läuft. Ja. Davon wird es nicht weggehen. Es ist die Kombi aus allem, wenn es notwendig ist, dann auch eine Fettabsaugung und eben die Begleitung, dass man dann nicht vor lauter Frust, wenn sich nichts tut, auch wieder ins Gegenteil umschlägt. Ja. Weil wir haben auch schon Frauen erlebt, die dann richtig zugenommen haben, weil sie irgendwann gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr, mir ist jetzt echt egal, jetzt, ja, so gerade egal, jetzt esse ich halt richtig. Genau. Weil es tut sich ja eh nichts und das ist dann auch frustrierend.
Und da sind wir eben bei diesem emotionalen Essen, dieses typische Schwarz-Weiß-Denken, jetzt ist eh egal. Das haben viele Frauen, ich sage jetzt mal 80-85%, die zu mir kommen, haben da mehr oder weniger ein großes Problem mit. Ne? Also klar ist nicht jede Person gleich essgestört, aber ich sage immer, man kann die ganze Woche total diszipliniert sein und am Wochenende hat man zwei Tage, wo man wirklich nur emotional in sich reinschaufelt. Dann hat man natürlich das Wochenergebnis auch wieder ruiniert. Und das ist dann der Frust, der aufkommt. Und dann natürlich auch die Angst durch dieses Extreme, was viele ja auch haben. Also ich habe teilweise Frauen, die essen 800 Kalorien. Weil der Arzt gesagt hat, sie müssen 800 Kalorien essen, sie müssen 3 Stunden am Tag Fahrrad fahren gehen. Wörtlich. Genau. Ja, also.
Genau. Und wer kann das auf Dauer?
Kein Mensch. Und dass das auch Stress ist für den Körper und auch für unser Hormonsystem. Ne? Wenn man wieder die bösen Hormone als Auslöser nimmt. Das verstehen viele nicht, weil sie halt natürlich auch dem Arzt, ne, also jetzt nicht in der Klinik, wo operiert, ich glaube, solche Ärzte würden es niemals sagen, aber manche Ärzte haben halt einfach keine Ahnung von Ernährung und Co. und empfehlen dann wirklich solche Sachen. Und da wird mir immer ganz zweierlei. Ich hatte das wirklich einmal und die hat mich dann nach ihrem Arzttermin angerufen. Die hat schon 10 Kilo mit mir abgenommen.
Krass.
Und war total stolz und die ging dann zum Arzt und hat gesagt, da, Tina, ich habe heute Arzttermin, ich melde mich danach. Und war total happy und hat sich so gefreut und hat gedacht, der Arzt sieht das auch und ist vielleicht auch froh und lobt sie vielleicht. Man will ja irgendwo ein Stück weit auch Anerkennung für das, was man erreicht hat. Und er hat dann gemeint, ja, Kompression kriegt sie nicht mehr. Und also eigentlich müsste sie ja noch mal mindestens 10 Kilo abnehmen. Und das wäre ja alles, ja, das bisschen, was sie jetzt
da geschafft hat. Was war das für ein Arzt?
ganz normaler, also ein Facharzt im Prinzip für ein Phlebologe oder was. Ne? Also keiner, der operiert, einfach nur zur Kontrolle.
Ja, ich glaube, das, was du gerade sagst.
Das war echt schlimm für sie, wo er das gesagt hat.
Da fehlt, glaube ich, auch häufig das Verständnis in beide Richtungen. Ja. Dass einmal, wenn Patientinnen sehr übergewichtig sind, dann die Ärzte von wegen, oh, sie sind ja selber schuld, so drauf sind und sie dann abstempeln. Und was wir auch erleben, ist, dass relativ schlanke Patientinnen können auch wirklich drunter leiden. Die können echt Schmerzen haben, die können unter der Dysproportion leiden. Mhm. Und da sehen wir am allermeisten, dass da Ärzte super unsensibel sind. Mhm. So von wegen, stellen Sie sich nicht so blöd an. Andere Kinder, da sterben Kinder in Afrika, tun Sie nicht so blöd.
Ja, ja.
Und da das Verständnis aufzubringen bei einer Patientin, wo man sagt, okay, sie hat eigentlich jetzt objektiv gesehen schon eine ganz schöne Figur, aber sie leidet doch, dass man auch da sich drauf einstellt.
Ja. Das können eben nicht alle Ärzte und ich kann es ein Stück weit, kann ich es nachvollziehen, weil klar, wenn man jetzt jeden Tag mit, weiß ich nicht, wie viele Leuten zu tun hat und vielleicht auch mit schlimmeren Diagnosen zu tun hat, dass man das dann vielleicht nicht so empathisch rüberbringen kann. Aber wie du sagst, die Person selber, der dann sowas an den Kopf geschmissen wird, die leidet darunter. Und mir ging es ja auch jahrelang so. Es hieß auch immer, ja, du bist zu dick, musst halt abnehmen. Dann kriege ich die Diagnose und der Arzt sagt zu mir, ja, vielleicht schaffen Sie 5 Kilo abzunehmen, aber ansonsten müssen Sie halt einfach damit leben. Ja. Das will man doch als Patient nicht hören.
Sag mal so, gell?
Ja, und das macht was mit einem. Ich bin Gott froh, dass ich für mich damals gesagt habe, okay, ich habe so oft abgenommen, Kampfansage, ja. Deswegen heißt meine Gruppe auch so in Facebook, weil ich einfach gesagt habe, für mich war klar, nee, dem zeige ich es. Das will ich so nicht auf mir sitzen lassen.
Cool.
Und das war eigentlich so meine Hauptmotivation, dass er einfach überhaupt nicht daran geglaubt hat, dass ich nochmal abnehme.
So, dem zeige ich es. Ja. Wie siehst du es eigentlich da mit den neuen Abnehmmedikamenten? Ich meine, du als Diabetikerin, du bist das Typ 1, da ist Insulin die einzige Hilfe. Aber weil das sind ja Diabetes-Medikamente. Hast du Kundinnen, die da Erfahrungen gemacht haben?
Ja, ich habe schon die ein oder andere im Coaching gehabt, habe auch momentan 2. Die eine hat jetzt am Anfang sehr gut abgenommen, hat die ersten fast 20 Kilo in einem Jahr abgenommen. Mhm. Und dann hat es eben angefangen zu stagnieren. Und dann kam sie jetzt eben zu mir ins Coaching und hat gesagt, Tina, sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie spritzt schon so viel und es geht einfach nicht weiter runter.
Also hat hohe Dosen auch schon.
Genau, sehr hohe Dosen und hat ja immer noch um die 120 Kilo. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das alles wirklich nur noch das Lipidem, was übrig ist. Und bei ihr war es dann einfach so, ich habe sie dann mal wirklich Ernährungsprotokoll schreiben lassen und die war auch weit unter 1000 Kalorien, weil sie halt durch die Spritze eben keinen Hunger mehr bekommen hat. Und am Anfang ging das ja auch super. Mhm. Und jetzt sagt sie halt, sie hat keine Kraft mehr, sie kann sich gar nicht aufraffen zum Sport und das Gewicht stagniert. Ja klar, ich meine, von nicht mal 1000 Kalorien kann man jetzt auch keinen Marathon mehr laufen, ne, wenn wir beim Marathon bleiben. Und wir sind jetzt mit den Kalorien nochmal deutlich hoch. Das war natürlich erstmal Horror für sie, weil sie gesagt hat, um Gottes Willen, dann nehme ich zu. Aber im Gegenteil, also sie hat jetzt kontinuierlich auch nochmal weiter abgenommen, zwar langsam, aber stetig. Und sie isst wieder deutlich mehr. Und sie hat jetzt auch wirklich Weihnachten mal anders verbringen können, als wie nur mit so ein bisschen, weil sie sich ja natürlich auch wirklich gequält hat mit dem bisschen, was sie gegessen hat. Und das Verständnis überhaupt für Ernährung zu kriegen, das oder den Frauen überhaupt zu erklären, das ist manchmal gar nicht so einfach.
Ja. Das ist auch unsere Erfahrung. Ich glaube schon, dass die neuen Medikamente einen großen Segen bringen, weil ich beschreibe es immer so, da ist ja neben der Veranlagung zu krankhaftem Fett und zu falscher Fettverteilung im Körper, zu falscher Proportion, ist ja auch der Essantrieb bei uns eigentlich durch die Evolution falsch. Ja. Weil damals, als unser Gehirn sich so entwickelt hat, gab es noch kein Kaufland mit Regalen voller Schokolade für wenig Geld.
Ja.
Und heutzutage ist es so, ich finde es bei mir selber, ich bin froh, dass ich eine Veranlagung habe und relativ schnell verstoffwechsle, aber bei mir sind schnell 100, 200 Gramm Schokolade weg. Und das ist halt einfach, dafür ist unser Gehirn nicht ausgelegt. Und die Medikamente entkoppeln das halt schon und reduzieren das Hungergefühl. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass die Leute es nicht übertreiben, nicht mit den Medikamenten zu schnell abnehmen, weil dann nehmen sie viel Muskelmasse ab.
Ja.
Dass sie trotzdem genügend Protein essen und Kraftsport machen, damit die Muskeln erhalten bleiben. Und es ist keine Zauber, Geschichte, aber es kann schon wirklich helfen bei Leuten, die halt echt Übergewicht haben.
Ja, also ich bin auch der Meinung, es kann eine gute Starthilfe sein. Klar, als Diabetiker falle ich da sowieso raus. Ich wüsste nicht, ob ich es probieren würde, wenn es mir so ging. Mhm. Ich krieg's von einer guten Bekannten mit, die hat sich jetzt auch die Abnehmspritze geholt. Die hat ein bisschen mehr wie ich Gewicht, aber sie will unbedingt nochmal noch viel schlanker, noch viel schlanker. Also bei ihr ist das, glaube ich, auch einfach so dieses Gesellschaftsbild, was halt wie eine Frau aussehen soll vielleicht auch. Ne? Sie hat auch einen Lipödem, hat sie auch schon operieren lassen. Und ich finde es bei ihr langsam grenzwertig, weil sie bestellt die Spritze online, weil ihr Arzt sie eben ihr nicht verschrieben hat. Und das Problem ist einfach, dass sie ja immer wieder auch Bilder schicken muss. Und das möchte sie natürlich nicht, weil die irgendwann dann auch sagen, ja, also jetzt reicht's langsam. Mhm. Ne? Aber sie will halt einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und da bin ich halt dann nicht sicher, inwiefern das wiederum gesund ist und in welche Richtung das dann
also
geht.
Also auf Deutsch, dass es dann wie eine Sucht ist.
Dieses, man muss so und so ausschauen, man möchte noch weniger wiegen, kann auch irgendwann zum Problem werden.
Kann dann auch wieder zu einer Art Essstörung werden, zu einer Körperwahrnehmungsstörung.
Ja, definitiv. Also die Körperwahrnehmung an sich ist, glaube ich, eh bei vielen Frauen nicht immer die beste, ne? Gerade auch wenn man dann ein Lipödem hat. Da leiden viele schon sehr drunter, einfach weil man nicht so ausschaut wie die beste Freundin oder sonst irgendwie was. Mhm. Und ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht zu sehr in eine falsche Richtung abschweift.
Ja, absolut. Das ist echt eine verantwortungsvolle Sache. Mhm. Generell, du hast es eben selber gesagt, auch mit Essstörungen, mit Diabetes, mit allem, das sind so viele Faktoren, die man da berücksichtigen muss. Manche Leute, die haben irgendwelche Gelenkprobleme, können keinen Sport machen.
Ja.
Und dann natürlich der Alltag noch. Jetzt gerade ein LKW-Fahrer wird ein anderes Essverhalten haben wie eine Yogalehrerin.
Mhm. Klar.
Und da die Leute zu unterstützen, weil den idealen Zustand, dreimal am Tag ganz gesund zu essen und noch nebenher Sport zu machen, ist halt im Alltag auch für viele Menschen gar das nicht so einfach möglich, gell?
Das ist so. Und das ist auch ein bisschen, man muss sich drauf einlassen können. Wenn ich überlege, ich glaube, jeder weiß ungefähr, was eine gesunde Ernährung ist, aber trotzdem hat man dann ab und zu mal da eine Verlockung, hier eine Verlockung oder in der Arbeit liegen Kekse rum oder keine Ahnung was. Ne? Natürlich ist es schwierig, da jeden Tag standzuhalten, aber ich finde, wenn man dann so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, einen gesunden Menschenverstand einschaltet und sagt, okay, wenn ich jetzt heute Mittag weiß, dass ich 200 Gramm Schokolade esse, ja, dann kann ich mir am Abend jetzt nicht nochmal eine Pizza und einen fetten Tiramisu reinhauen. Das wird wahrscheinlich dann zu viel sein. Mhm. Aber auch das, wenn das mal passiert, ich meine, Weihnachten und Co., Geburtstage, Hochzeiten, das sind Ausnahmesituationen, die dürfen sein. Also ich bin da sehr, sehr, sehr offen für alle möglichen Geschichten, was das Thema Ernährung angeht. Aber wir wissen alle, wir brauchen ein Defizit, um abzunehmen. Ja. Und das Thema gesunde Makronährstoffe, Mikronährstoffe irgendwo mit einzubauen, ist natürlich auch wichtig. Die meisten essen halt hauptsächlich das, was halt schnell gibt beim Bäcker, ne, Brötchen und Co. Und da kommen die Proteine wieder zu kurz und das ist natürlich so wichtig.
Und der Insulinspiegel schießt hoch, weil gerade das Weißmehl extrem schlechten glykämischen Index hat. Und dann kommt noch mehr Heißhunger, man isst noch mehr.
Ja.
Ich habe gerade überlegt, lass uns doch vielleicht mal so eine kleine Guideline geben für jetzt Patientinnen oder Patienten, die vielleicht meinen, ein Lipödem zu haben oder das vermuten oder die schon eins haben, weil im Endeffekt die Diagnose kann man, finde ich, auch relativ gut selber stellen, dass zumindest sich so ein bisschen klar werden, dass sie so wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Meinst du, man könnte das einteilen, dass man sagt, eher Normalgewicht mit Fettverteilungsstörung versus generell Übergewicht? Oder wie würdest du rangehen, dass die Leute sich ein bisschen selber analysieren können?
Also ich meine, ganz klar ist einfach die Disproportion, sprich schmale Taille und wirklich die Oberarme und die Oberschenkel, dass das einfach wirklich nicht zum Gesamtbild passt. Und klassisch fürs Lipödem ist halt einfach diese Beschwerden, also Schmerzengeschichte, dass man wirklich sagt, man hat massiv Schmerzen in den Beinen. Ich kriege zum Beispiel nach wie vor ganz schnell blaue Flecken. Ich darf gar nicht dran denken.
Ganz empfindliches Gewebe.
Ganz empfindlich. Ich habe Katzen zu Hause. Wenn die ab und zu mal über die Oberschenkel laufen, dann könnte ich sie am liebsten wieder runterschmeißen, weil es doch sehr, sehr weh tut. Und das beschreiben ja auch viele Frauen mit Kindern zum Beispiel, wenn die dann doch mal auf den Schoß wollen oder so. Da habe ich es eigentlich am meisten gemerkt. Und da habe ich dann auch immer gedacht, naja, vielleicht gehört das so, dass mich dann mal jemand drauf angesprochen hat und gesagt hat, nee, das ist nicht normal. Ich habe da keine Schmerzen. Und so bin ich eigentlich auch so peu à peu da drauf gekommen, inklusive, dass eben eine Freundin damals aus dem Stall auch gesagt hat, du hast das 100 Pro, komm mal mit mir mit. Und so bin ich drauf gekommen. Und ich denke, man sollte einfach offen sein und in den Körper mal reinspüren, könnte das vielleicht zutreffen. Ja.
Ich glaube, es sind genau eigentlich die zwei Sachen, auf die ihr achten könnt. Und zwar, ist die Proportion normal oder ist irgendein Körperteil überproportional? Und das kann sein, es gibt Frauen, die haben auch, das erlebe ich manchmal, ganz, ganz dünne Beine und dann aber hier so einen ganz viel Bauch, Masse. Großen Bauch, große Hüfte. Das ist auch eine Proportionsstörung. Das ist meistens dann weniger mit Schmerzen verbunden, kann es auch sein. Oder eben so die klassische Lipödem-Patientin, ganz schmale Taille, oft auch kleine Brüste und einfach dann wirklich große Oberschenkel, die einfach nicht zum Rest passen. Und da ist es so, nach meiner Erfahrung, das kriegt man mit Ernährung nie hin, weil man die Proportion mit Ernährung und Sport einfach nicht ändern kann. Ja. Die ist angeboren und da hilft nur Absaugen. Das muss man ganz klar sagen, weil ansonsten geht es meistens, das wissen viele Patientinnen, genau da weg, wo man eh schon zu schlank ist. Und da, wo es zu viel ist, bleibt es dann eher. Ja. Und wenn das aber eher nicht der Fall ist und die Proportion stimmt, dann würde ich auf jeden Fall direkt in Ernährung gehen und in Sport machen und versuchen, so viel wie es nur irgendwie geht, abnehmen. Und ich glaube, mit einer Begleitung wie mit dir zum Beispiel, kann man da, auch wenn man vorher schon ein bisschen aufgegeben hat, doch noch viel erreichen. Und dann, wie du es gesagt hast, dann kann man immer noch schauen, muss man doch noch irgendwann absaugen oder vielleicht muss man es auch nicht.
Ja, das ist so. Na, die meisten Frauen, die zu mir kommen, sind ja wirklich auch am Aufgeben schon. Ne? Also die sind ja meistens schon an dem Punkt, wo sie sagen, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ne? Und wenn ich so an die Erstgespräche manchmal denke, und so wird es wahrscheinlich in der Klinik auch sein, wenn die Patientin erstmal todunglücklich kommt, sich vorstellt und sagt, boah, das und das und das, und so ist es bei mir auch. Und dann sitze ich mit der am Abschlussgespräch und die hat 10, 15 Kilo weniger und sagt, boah, Tina, toll, ich mache weiter, ich bin auf einem guten Weg, danke, danke, danke. Und mal schauen, wie es weitergeht. Und wie gesagt, die ein oder andere sucht dann auch den Weg der Liposuktion. Und da kann ich dann auch, ich persönlich dann auch guten Gewissens sagen, hey, du hast so viel gemacht und das ist jetzt auf jeden Fall was, wo man sagen kann, okay, wenn du das machen möchtest, dann hast du gute Voraussetzungen und dann ist gut.
Ja. Also man kann sagen, es ist die Kombination aus eben den verschiedenen Verhaltensweisen. Auch das Wissen tut wirklich gut, dass man sich nicht auf falsche Wege leiten lässt und dann auf irgendwelche rosa Pillen dann greift, die dann eben falsch sind, wie zum Beispiel jetzt irgendwelche Hormonsachen oder so. Ja. Und ich glaube, damit kann man den Leuten wirklich helfen, dass sie wieder mehr Mut fassen und das auch in den Griff kriegen.
Ja, und ich meine, klar, es ist eine blöde Krankheit, die ist total sinnlos, ja. Aber man kann trotzdem meiner Meinung nach ein gutes Leben führen. Und wenn ich sehe, wie die Frauen bei mir auch im Sport mitmachen, wie sie sich freuen über bestimmte Dinge, die plötzlich wieder gehen. Ich hatte eine, die kam nicht mal vom Boden hoch, die hat einen riesengroßen Garten gehabt, die brauchte immer ein Rechen zum Aufstehen. Nach 4 Wochen bei mir im Coaching sagt sie, Tina, ich kann wieder aus den Knien hoch, ich kann wieder im Beet meine Radieschen pflanzen und keine Ahnung. Das sind so diese kleinen Erfolge. Es geht gar nicht immer ums Abnehmen oder um eine beste, weiß ich nicht, Figur zu haben, sondern es geht einfach um dieses Wohlfühlen und sich fit fühlen, weil ich meine, man will ja noch eine Weile leben, sage ich jetzt mal, gerade die jüngeren Patienten, die schon massive Einschränkungen haben, die profitieren von beiden Seiten, sowohl von der konservativen Therapie als auch von der operativen Therapie. Und man muss immer beides betrachten. Ich bin da inzwischen auch total offen, obwohl ich nie der Fan von den Liposuktionen war und auch heute noch sehr vorsichtig bin mit Empfehlungen. Aber wenn man einen guten Ansprechpartner hat, wie jetzt bei euch, wo man wirklich weiß, das sind Ärzte, die kennen sich damit aus, die machen das nicht nur einmal im Jahr, dann soll man sich erkundigen und gucken, ob man sich wohlfühlt und was wirklich der Stand der Dinge ist. Ja.
Ich glaube, man kann wirklich Hoffnung machen, denn es gibt Ansprechpartner für beides. Und deswegen nutzt solche Angebote, informiert euch und gebt die Hoffnung nicht auf. Denn es gibt wirklich Hilfe. Aber in beiden Bereichen müssen es Profis sein, die sowas, die sich da voll drauf spezialisiert haben. Und das eben nicht nur einmal im Jahr machen, auch nicht nur einmal im Monat, sondern am besten wirklich, wirklich täglich.
Ja.
Und dann weiß man, okay, da ist man in guten Händen, der oder die kann das einschätzen und da kann wirklich so viel an Lebensqualität entstehen, die langfristig so viel bringt.
Ja.
Und fallt nicht rein auf irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Das ist wirklich, das ist definitiv kein Weg, der irgendwas anderes bewirkt, außer euch das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ja.
Haben wir noch irgendwas vergessen sonst? Ich finde, wir haben relativ gute Rundumschlag gemacht, oder?
Ich glaube auch. Jetzt dürfen die Leute selber entscheiden, Tür 1 oder Tür 2 so ungefähr.
Genau, genau. Oder ich denke, die Kombination
oder die aus Kombination, beidem.
Genau, erstmal anfangen, wirklich mit sich informieren.
Ja.
Und dann einfach irgendwann kann die Absaugung eine Zusatzoption sein, vor allem um die Proportionen wieder zu richten. Ich glaube, so kann man sagen, wenn die Proportion einfach genetisch veranlagt nicht gut ist, dass an irgendwelchen Stellen zu viel ist. Und wir haben bei uns, sieht man bei uns auf dem Kanal, Daniela Katzenberger zum Beispiel hatte ihren Katzenbuckel. Die hatte hier so einen Fettknubbel, hat ihre Mutter auch gehabt, am Nacken. Und das kann man nur absaugen. Das kann man nicht wegmassieren, nicht wegbeten oder wegträumen oder wegmeditieren oder Hand auflegen. Genau, das geht einfach nur durch Absaugen. Und dann ist es dauerhaft weg, weil beim Absaugen ist es schon so, dass mit den richtigen Methoden die Fettzellen ja dauerhaft weg sind.
Ja.
Das ist auch wieder was, was ganz viele uns fragen. Ja, aber Fettabsaugen, das hilft doch nur für ein paar Monate. Nee, nee, das ist schon so.
Mhm.
Das ist dauerhaft weg und das kommt auch nie wieder an der Stelle. Aber man muss trotzdem, und deswegen ist Fettabsaugen alleine auch überhaupt nicht die Lösung, dann dranbleiben, dass man nicht woanders zunimmt. Und deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig. Und gerade Personen, die, wie du es auch gesagt hast, mit nur 800 Kalorien trotzdem nicht abnehmen oder sogar mit wenig zunehmen, die brauchen eine gute Begleitung, dass sie dann auch dauerhaft glücklich werden.
Definitiv. Kann ich nichts mehr hinzufügen. Alles Wichtige gesagt. Hat mir mega viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Mal den Austausch in live und in Farbe. Mal was ganz anderes. Und ich glaube, wir haben heute echt viele Themen angesprochen.
Ich denke auch. Wenn ihr Fragen habt, jetzt wisst ihr, wo euch ihr euch wenden könnt und wo ihr Hilfe herbekommt. Traut es euch. Und nehmt das in Angriff, denn wir beide wissen und haben schon so viele Menschen erlebt, die danach wirklich glücklich waren, durch eben einfach sich unterstützen lassen. Ganz, ganz liebe Grüße von uns und alles Gute für deinen Weg und wir sind sicher, du wirst es schaffen.
Auch von mir schön, dass ihr zugehört habt, zugeschaut habt und alles Gute.
Your body, your face, your smile. Doro Klinik.